Deutschlandfunk Nova.
Da war was los am Samstag in Russland. Ihr habt das mitbekommen. Der Chef der Wagner-Söldnergruppe Prigoschin hat einen Aufstand angezettelt mit dem Ziel, die Militärführung in der russischen Hauptstadt zu stürzen. Er war schon mit seinen Leuten auf dem Weg nach Moskau. Die Leute in Moskau wurden dazu aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Straßen auf dem Weg nach Moskau wurden aufgerissen von Baggern, um ihn aufzuhalten. Das FSB, also der russische Geheimdienst, war in Alarmbereitschaft. Und keine 12 Stunden später wurde Prigoschin begnadigt und er hat seinen Vormarsch nach Moskau gestoppt. Was war da los? Samstagabend haben sich dann viele gefragt, was ist da heute über Tag hinter den Kulissen passiert? Warum hat Prigoschin zurückgezogen und warum hat er überhaupt angefangen? Warum lässt Putin ihn einfach so davonkommen und wie schwach ist er jetzt? Und welche Rolle hat Belarus-Präsident Lukaschenko wirklich gespielt? Und vor allem, wie geht's jetzt weiter? Wir versuchen das zu klären, zusammen mit Gesine Dornblüt, Fachfrau für Osteuropa, die schon lange den russischen Angriffskrieg in der Ukraine für uns beobachtet. Guten Morgen, Gesine.
Guten Morgen.
Putin, beziehungsweise fangen wir mit Prigoschin an. Der hat seit Monaten die russische Militärführung kritisiert, hat damit weitergemacht, hat die Kriegsführung kritisiert, hat gegen Putin dann sogar gepoltert, hat das Narrativ des Kreml für den Beginn dieses Krieges in Frage gestellt, hat diesen Marsch auf Moskau gestartet, ist dabei sehr weit gekommen, ist auf nahezu keinen Widerstand getroffen und hat dann auf einmal abgebrochen. Was war sein Plan und warum hat er den wieder aufgegeben?
Also ich denke, dass Prigoschin nach wie vor allen Dingen Shoigu und die russische Militärführung kritisiert hat und nicht so sehr Putin persönlich. Und dass er bis zum Schluss eigentlich versucht hat, bei Putin Gehör zu finden. Dieser Schritt, was er da am Freitag, Samstag gemacht hat, das war eine Flucht nach vorne. Er sollte sich ja der russischen Armee unterordnen. Da gibt es ein Gesetz und eine Anordnung bis zum 1. Juli. Und schon vorher sind seine Möglichkeiten eingeschränkt worden. Zum Beispiel darf er nicht mehr in Gefängnissen rekrutieren seit Frühjahr. Und jetzt stand er sozusagen mit dem Rücken zur Wand. Und ich persönlich glaube nicht, dass er das lange geplant hat, sondern dass das wirklich eine Flucht nach vorne war, dass es ihm um einen direkten Kontakt zu Putin ging und darum, sein Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Und aus dieser Jagd auf Shoigu und Gerasimov wurde dann dieser Marsch der Gerechtigkeit nach Moskau.
Und warum hat er den Plan dann wieder aufgegeben? Weil ich meine, er hat ja wirklich alle Karten praktisch auf den Tisch gesetzt, ist all in gegangen und hat dann wieder zurückgezogen.
Ja, wir können da nur spekulieren. Also möglicherweise war er erst beflügelt, dadurch, dass er praktisch keinen Widerstand hatte. Dann hat wahrscheinlich eine Rolle gespielt, dass er Shoigu und Gerasimov, die sich in Rostov befinden sollten, dort entweder nicht angetroffen hat oder keine Ahnung, was mit denen passiert ist. Die sind seitdem öffentlich nicht wieder aufgetaucht. Und dann kamen eben diese Verhandlungen und wie genau das abgelaufen ist, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn das stimmt, was ich beschrieben habe, dass es so eine Flucht nach vorn war, dass das dann möglicherweise auch ein für ihn angenehmer Ausweg aus der ganzen Situation war. Denn wir können ja nicht ernsthaft davon ausgehen, dass er wirklich vorhatte, mit einem Bataillon Moskau einzunehmen. Diese Stadt ist riesengroß und auch wenn jemand so vor Selbstbewusstsein strotzt und auch viele Erfolge gehabt hat wie Prigoschin militärisch, dann ist das doch eine Nummer zu groß.
Kommen wir zu Putin. Was hat den geritten? Der hat morgens Prigoschin noch öffentlich als Verräter gebrandmarkt, allerdings ohne seinen Namen zu nennen. Keine 12 Stunden später hat er den begnadigt. Prigoschin wird nicht bestraft. Er kann ins Exil nach Belarus. Er hätte wissen müssen, Putin, dass ihm das als Zeichen von Schwäche ausgelegt wird. Warum hat er das trotzdem gemacht?
Ja, auf jeden Fall wird ihm das als Zeichen der Schwäche ausgelegt und wahrscheinlich hatte er keine andere Wahl. Ich habe es schon erwähnt, wir wissen ganz vieles nicht. Wir wissen nicht, welche Druckmittel Prigoschin möglicherweise noch hat. Prigoschin ist ja auch verschwunden. Andererseits ist es aber auch so, dass Prigoschin durchaus auch wichtig ist und vor allen Dingen seine Wagner-Truppe, seine Soldaten, die sind zum Teil, also mehrere tausend, jedenfalls sehr gut ausgebildet und die spielen ja auch über die Ukraine hinaus eine wichtige Rolle, unterstützen zum Beispiel Russlands Position in Afrika, in vielen Ländern machen da die Drecksarbeit und ich bin mir gar nicht so sicher, ob Putin sich von heute auf morgen von Prigoschin und seinen Soldaten in Afrika eigentlich verabschieden könnte.
Also das heißt, du kannst dir auch vorstellen, dass es jetzt in Zukunft eine friedliche Koexistenz von Putin und Prigoschin gibt oder glaubst du, dass einer von den beiden auf Dauer gehen muss oder gegangen wird?
alles offen. Einerseits ist es so, dass Putin sagt, Verräter kommen so nicht davon. Verrat ist das Schlimmste. Also ich könnte mir vorstellen, dass Prigozhin irgendwann aus dem Fenster fällt oder den falschen Tee trinkt. Und man muss sich ja auch klar machen, Belarus, das ist ja kein, in Anführungszeichen, sicheres Drittland, in das man so gemeinhin flieht. Das ist eigentlich ein Protektorat Russlands. Also da ist er, wäre er nicht in Sicherheit. So, das ist die eine Möglichkeit, dass er das tatsächlich nicht überlebt. Die andere Möglichkeit ist, was auch spekuliert wird, dass er von Belarus möglicherweise sogar die Ukraine angreifen könnte. Ist unklar bisher, vielleicht ein neuer Plan. Und das andere ist, ich kann mir auch vorstellen, dass Prigozhin irgendwo in Afrika auftaucht.
Kommen wir noch ganz kurz zu Lukaschenka, den Präsidenten von Belarus. Der konnte sein Glück wahrscheinlich kaum glauben am Samstag. Der war eigentlich Vasall von Putin, Diktator von Putins Gnaden. Auf einmal ist er sein großer Retter. Wieso war der auf einmal der entscheidende Mann?
Da hat das Portal Medusa recherchiert, russischsprachiges Exilportal, zum Ablauf dieser Verhandlungen. Und es war wohl so, dass Prigozhin ablehnt, mit niederen Rängen sozusagen zu verhandeln. Es sollte ein Staatspräsident dabei sein. Putin konnte, wollte das nicht selber machen. Er hätte Prigozhin dann aufgewertet und dann stand eben Lukaschenko zur Verfügung, der ziemlich eitel ist und bei sowas gerne eintritt. Und außerdem ist es ja auch für ihn eine Möglichkeit gewesen, tatsächlich Gewicht zu demonstrieren. Und wenn er tatsächlich da maßgeblich vermittelt haben sollte, dann hat er natürlich auch wiederum einen Joker in der Hand gegenüber Putin, weil er ja selber schon auch immer wieder versucht, die Eigenständigkeit sehr begrenzt, so dass möglich ist, von Belarus irgendwie aufrechtzuerhalten. Er will sich ja nicht komplett unterordnen, Putin.
Nach dem Aufstand von Prigozhin hatten wir viele Fragen. Die wichtigsten hat für euch beantwortet Gesine Dornblüt. Danke fürs Gespräch. Guten Tag für dich.
Deutschlandfunk Nova.